Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, herzlich willkommen auch im neuen Jahr, herzlich willkommen in 2025, dem zweiten Jahr mit der Zwei-Mann-Mauer. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir hier diesen Podcast gestartet. Ja, und 48 Folgen später will ich immer noch nur einen Mann an meiner Seite haben. Das ist Anton.
New Year, same energy, Moritz. Boah, was eine Reise. Schon über ein Jahr sind wir jetzt dabei und ich bin immer noch motiviert bis in die Zehenspitzen. Ich habe richtig Bock, 2025 und wir gehen direkt wieder rein.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierern.
Und ich möchte direkt einmal herbstmeisterlich starten. Natürlich, ich lasse es mir nicht nehmen, auch im neuen Jahr meine Bayern als Spieltagssieger zu führen. Ja, es war ein, etwas zähes 1:0 in Gladbach, aber zum einen sind die Bayern in Gladbach auch schon das ein oder andere Mal gestrauchelt und zum anderen, ich habe es eingangs erwähnt, haben sie sich damit offiziell den Herbstmeistertitel gesichert. Die Bundesliga ja auch in dieser Saison wieder so ein bisschen gesplittet, heißt vor der Winterpause war noch nicht die komplette Hinserie gespielt, aber jetzt eben der 16. Spieltag durch und die Bayern durch diesen Sieg 4 Punkte weiterhin vor den Leverkusenern. Das heißt, offiziell nach 17 Spielen nicht mehr einholbar. Und das ist Huge. Für mich natürlich Grund genug, sie hier wieder mal als Spieltagssieger zu führen. Ja, es war am Ende ein Sieg durch eine, ich möchte es mal zumindest diskutable Elfmeterentscheidung nennen. Ich finde, Kleindienst und Kimmich haben es, glaube ich, am Tisch danach sehr gut analysiert. Also wenn er den im Spiel pfeift, kann der VAR den nicht zurücknehmen, weil die Berührung ist ganz klar da und man kann sich da nicht zu 100% in Olise hineinversetzen, wie sehr ihn diese Berührung in seinem Zug zum Tor gestört hat. Ich habe danach natürlich auch ein bisschen Social Media und so weiter durchforstet und da waren sehr viele Kommentare im Sinne von niemals Elfmeter, typischer Bayern-Bonus. Das finde ich tatsächlich zu viel. Da war einfach ein etwas ungestümes Einsteigen im 16-Meter-Raum, unmittelbar vor dem Tor, unmittelbar vor einer fast 100%igen Abschlusssituation. Und dann kann man diesen Elfmeter, finde ich, pfeifen. Ich wäre aber auch, so viel muss ich sagen, nicht quasi erbost. Unglücklich oder sauer, wenn er es erbost, wenn es den nicht gegeben hätte. Hm. Trotzdem finde ich, es ist keine Fehlentscheidung. Den kann man so geben. Es ist ein bisschen wenig. Olise fällt ein bisschen merkwürdig, möchte ich es mal nennen. Aber es ist okay, finde ich, da auf Elfmeter zu entscheiden. Und ja, am Ende ist es nur ein 1:0. Bayern hätte definitiv noch viel mehr Tore machen müssen. Das müssen sie sich ankreiden. Und ansonsten, wie gesagt, hat man aber die 3 Punkte geholt. Das ist am Ende das, was zählt. Und man darf sich in München mal wieder Herbstmeister nennen.
Das ist natürlich die Schlagzeile. Also erstmal finde ich irgendwie, vom Gefühl ist für mich der Herbstmeistertitel trotzdem mit dem letzten Spieltag vor Weihnachten, vor der Winterpause erreicht. Auch wenn man vielleicht nicht Hinrundenmeister ist, wenn es jetzt wie in den letzten Jahren so war, dass die Hinrunde noch nicht vorbei ist. Also man feiert ja keinen Herbsttitel im Januar, aber gut. Das nur so zum Spiel. Hast du eigentlich schon viel gesagt. Ich fand auch, es war jetzt keine Glanzleistung. Generell fand ich eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen die Abwehr und das Mittelfeld in Ordnung von den Bayern. Da war es dann zum Ende hin ein bisschen wild. Also da hat man dann auch gemerkt, eben nur diese Eintorführung war dann einfach, hat den Gladbacher noch genug Hoffnung gelassen. Ich würde sogar sagen, vorher schon dieser Moment, man hat richtig gemerkt, finde ich, in den Gladbacher Köpfen, dass die Bayern nicht bei 100% sind oder 100% Gnadenlosigkeit, wie sie sonst manchmal sind. Und dann hat man so richtig gemerkt, wie die Gladbacher anfangen, selbst versuchen, ein Tor zu schießen. Und das wäre dann ja auch fast so passiert. Kleindienst hatte eine sehr gute Chance. Und dann der Elfmeter. Ja, ich gehe mit. Genau das, wie du es gesagt hast. Wenn er den auf dem Feld gibt, dann kann man ihn auch einfach regeltechnisch schwer zurücknehmen. Trotzdem finde ich, wenn man sich die Wiederholung anschaut, den Olise, den schüttelst da so richtig durch bei diesem vermeintlichen Kontakt. Und der, also ich als Fußballer würde sagen, dieser Kontakt reicht nicht aus, um den Körper so ruckartig durchzuschütteln. Also da war, glaube ich, schon sehr viel Kontaktverkaufen dabei. Und deswegen ist es für mich insgesamt eher kein Elfer als ein Elfer. Aber wir wollen ja, dass der Schiri auf dem Platz die Entscheidung trifft. Das sagen wir fast jede Woche und sagen auch viele Trainer fast jede Woche. Und deswegen ist es dann auch okay, wenn es so ist. Ja, und du hast es auch richtig gesagt, die Chancenverwertung ist was, was definitiv besser werden muss bei den Bayern. Und dafür war auch die Besetzung in der Offensive gut genug. Kane hatte, finde ich, auch außer dem Tor keinen glücklichen Abend, aber am Ende zählen die Punkte und die haben sie geholt. Von daher kann man sie da schon als Sieger nehmen. Ich war ja darauf vorbereitet.
Ja, gut, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Das musste dann jetzt zum Start ins neue Jahr auch weiterhin Bestand haben.
Ja, und was zum Glück auch Bestand hat, ist Johnny Burkhardts Oberschenkel, denn der ist mein erster Sieger. Nicht der Oberschenkel, sondern Johnny Burkhardt selbst mit all seinen Oberschenkeln. Und der hat mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, hat beide Tore gemacht beim 2-0 der Mainzer gegen Bochum. Und einfach Burkhardt, wir haben den hier schon so oft gelobt, man will sich auch nicht immer wiederholen, aber ich fand auch schön, dass er sich zu den Mainzern bekannt hat, also wird nicht im Winter wechseln. Da gab es ja auch zum Beispiel Frankfurter Interesse, falls Marmoush oder wenn Marmoush dann jetzt gehen sollte, kommen wir sicher auch noch zu. Aber er hat gesagt, nee, das macht mir hier so viel Spaß gerade, er bleibt dabei und bleibt den Mainzern mindestens mal bis zum Sommer treu. Und ja, Burkhardt wieder ein tolles Spiel gemacht. Ich fand eigentlich beide Tore, der macht immer so unkonventionelle Tore, aber es macht einfach so Bock, dem zuzuschauen und irgendwie so, wahrscheinlich könnte ich dir so eine halbe Sekunde vor dem Tor, vor dem Abschluss, die ein Bild zeigen, ein Screenshot, und du würdest mir nicht glauben, dass er jetzt ein Tor macht. Also manchmal beim ersten, okay, läuft er allein aufs Tor zu, aber da macht er auch diese akrobatische, fast schon so ein Scissor-Kick, und dann beim zweiten, also da, das ist, glaube ich, eine fortgeschrittene Yoga-Bewegung, die er da macht, und kriegt den irgendwie mit links da aus einem absolut spitzen Winkel reingehämmert. Also ja, Burkhardt einfach mag ich, der arbeitet, der hängt sich voll rein und macht dann auch eben so die Tore, was nicht heißen soll, dass er es nicht auch filigran kann, aber sehr guter Junge und, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze in der Bundesliga, der Mainzer. Also da auch herzlichen Glückwunsch. Kannst du mir ganz schnell die restliche Top 5 nennen? Also er hat 35 Tore jetzt gemacht für die Mainzer.
Ja, zufällig habe ich die genau parat. Nee, ich glaube, Onisivo war es bis dahin.
Ja.
Das habe ich noch. Dann vielleicht sowas wie Michael Turk.
Nee, der war, glaube ich, Augsburger, oder? Also weiß nicht, ob der
also, für Mainz viel gemacht hat. Da bist du aber wirklich, da bist du aber noch ganz schön jung. Also da muss ich mein Alter hier mal ausspielen. Michael Turk ist eine Mainzer Legende, aber
nicht in den Top 10, also weitermachen.
Vermutlich, ja, aber vermutlich in der zweiten Bundesliga der Top-Torschütze der Mainzer.
Ah, okay, so vielleicht weit,
so weit würde ich gehen.
Dann muss ich da nochmal die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Bundesliga erklären, oder?
Ja, gut, ich hatte halt gehofft, dass er auch viel in der Bundesliga, oder was heißt viel?
Konzentrier dich.
Ja, okay.
Roland Koch ist auch nicht dabei, der war Politiker.
Ajorg? Nein, der wahrscheinlich auch nicht. Auer, nee, der war viel bei Aachen eher. Damals waren sie auch noch gar nicht so viel in der Bundesliga. Das heißt, es muss wahrscheinlich einer so jetzt auch aus der letzten Zeit sein. Scholloi?
Scholloi ist auf 8, also der ist knapp nicht drin in den Top 5. Ich kann dir sonst auch helfen, aber
Schürrle? Nee, das ist, der hat zu wenig gemacht
damals. Der war auch bei Leverkusen. Nein, Spaß, der war bei
Nee, sag noch mal einen. Ich muss jetzt hier rumraten.
Robin Quaison auf Platz 3.
Ja, okay.
Und dann Mohamed Zidane auf Platz 4 und Yunus Malli auf Platz 5.
Na gut, okay. Ja, muss ich zugeben, da wäre ich jetzt tatsächlich nicht mehr drauf gekommen. Ich werde eventuell im Laufe dieser Folge nochmal recherchieren, wie viele Tore Michael Turk für die Mainzer in Liga 2 gemacht hat.
Bitte.
Zurück zu Johnny Burkhardt. 15 Spiele jetzt, 12 Saisontore. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, Omar Mamouche, der die Eintracht verlassen könnte, der hat in 16 Spielen 14 Tore und quasi einen minimal schlechteren Schnitt, was Minuten pro Tor angeht, als Johnny Burkhardt. Also vielleicht müssen die Mainzer sogar aufpassen, dass wenn Markus Krösche Mamouche nicht gehen lässt, dass Pep Guardiola plötzlich in Mainz vorbeischaut und sich mal nach Johnny Burkhardt erkundigt. Also der ist da in einem Regal eigentlich, was das angeht,
ja.
Mit Omar Mamouche. Bisschen weniger auch medial gehypt. Klar, Mamouche hat teilweise auch diese überragenden Freistoßtore. Mamouche spielt europäisch. Das ist natürlich nochmal, das sind andere Duftmarken, die er da setzen kann. Aber Johnny Burkhardt muss sich vor wirklich keinem verstecken. Das ist eine überragende Saison. Das ist ein toller Junge. Macht einfach Spaß. Und ich gönn's den Mainzern dahingehend auch, dass er jetzt dieses Bekenntnis gegeben hat. Ja, wie viel ist es am Ende wert in diesem schnelllebigen Fußballgeschäft, das wird sich jetzt zeigen. Man möge sich jetzt mal vorstellen, ich habe natürlich jetzt ein bisschen rumgesponnen, aber wenn wirklich jetzt sowas wie Man City da mal vorbeischauen würde und sagen, ey, wir brauchen jetzt hier mal irgendwie noch ein Backup da vorne, da kannst du ja nicht sauer sein, wenn da dann trotzdem noch überlegt wird, obwohl er jetzt so ein Interview gegeben hat. Ja, ich würde mich trotzdem freuen, wenn er in der Bundesliga, wenn er bei den Mainzern bleibt, über den Sommer hinaus den zu halten, boah, das, glaube ich, wird ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, klar. Aber da muss man dann, glaube ich, immer auch noch so ein bisschen diese Verletzungshistorie mit reinnehmen. Da gab es ja auch schon Spieler, Stichwort Reus oder vielleicht auch ein Kramaric, die immer wieder so Probleme hatten und vielleicht auch deswegen den nächsten Schritt zu einem wirklichen Top-Verein nicht gemacht haben. Muss man dann abwarten, aber wenn ich es mir bei jemandem vorstellen kann, dass er seinem Verein da die Treue hält, auch bei unmoralischen Angeboten, dann bei Johnny Burkhardt. Dann gehe ich über zu meinem zweiten Sieger. Das ist der 1. FC Heidenheim. Und in Klammern habe ich auch noch Holger Sahnwald stehen, denn Heidenheim hat einen immens wichtigen Sieg geholt gegen Union zu Hause mit 2:0. Und da haben direkt mal die beiden, ja, finde ich, wichtigen und auch interessanten Neuzugänge gezeigt, wie sie auch schnell helfen können. Franz Kretzig mit dem 1:0 und dann Tsivtsivadze, der georgische Stürmer, den sie aus Karlsruhe geholt haben, der da, glaube ich, Top-Torschütze der zweiten Liga war, hat dann so ein bisschen, ja, mit seinem Abpraller quasi das zweite Tor vorbereitet. Und das waren für mich schon Transfers, die so ein bisschen Ausrufezeichen gesetzt haben und die auch jetzt gezeigt haben in dem Spiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, die sich natürlich auch in der ersten Hälfte selber dezimiert haben, aber eben gezeigt haben, wie sie helfen können und dass sie vielleicht eben auch die Heidenheimer, die manchmal einfach so ein bisschen die Torgefahr irgendwie haben vermissen lassen, die auf ein neues Level heben können. Und deswegen für mich ganz klar die Heidenheimer Sieger, weil sie auch an diesem Spieltag Punkte geholt haben und viele um sie herum keine Punkte geholt haben.
Ja, finde ich schön, dass Holger Sahnwald hier mal namentlich im Podcast auftaucht. Ich hatte das Vergnügen, ihn mal interviewen zu dürfen. Ein wirklich unglaublich netter Mensch. Und dementsprechend hast du es sportlich schon komplett richtig eingeordnet. Ich wollte diesen kleinen persönlichen Fakt nochmal mit reinbringen. Es war ein Spiel, was Heidenheim gewinnen musste. Die waren so im Abwärtsstrudel, die waren ganz, ganz tief drin im Abstiegskampf, sind sie immer noch. Aber sie haben jetzt wieder den Anschluss gefunden an diese Mannschaften über ihn, an Hoffenheim, an St. Pauli, an Augsburg und eben auch an Union. Es war quasi mehr oder minder ein direktes Duell der möglichen Abstiegskandidaten da unten im Tabellenkeller, die jetzt schon getrennt sind, punktetechnisch, vom Rest der Tabelle. Und dementsprechend, ja, war es ein klassisches 6-Punkte-Spiel, was hier an die Heidenheimer und an Holger Sahnwald mit seinen Neuzugängen gegangen ist. Und
so ist es.
Ich habe zwar keinen direkten Neuzugang als nächsten Spieltagssieger, aber einen Rückkehrer, und zwar Xavi Simons. Und der hat mal so richtig gezeigt, wie wichtig der für RB Leipzig ist und was der für einen Impact haben kann. Leider hat es deine Bremer getroffen, aber Xavi hat direkt mal mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit gesagt, so Leute, ich bin wieder da, keine Angst, es geht wieder bergauf. Besser kannst du nicht zurückkommen. Traum-Comeback für Xavi Simons im Jahr 2025. Und ich glaube, Marco Rose und alle Leipziger sind heilfroh, dass der endlich wieder auf dem Fußballplatz stehen kann.
Ja, das hat man, finde ich, auch im Spiel gemerkt. Alle anderen Mitspieler von ihm waren direkt wie entfesselt. Das hat man total gemerkt. Du hast eben Traum-Comeback gesagt, natürlich auch Raum-Comeback. Der war auch wieder da. Der hilft der Offensive, glaube ich, auch nochmal. Aber gerade bei Simons, du merkst es ihm einfach an. Der wurde dann auch nach einer guten Stunde ausgewechselt. Da hat die Luft noch nicht für mehr gereicht. Aber der hat bis dahin in jedem Moment, wo er irgendwie den Ball hätte bekommen können, den Ball gefordert. Hat ihn nicht immer bekommen, war dann teilweise auch ein bisschen gefrustet, wenn es mal nicht so lief. Also der hätte, glaube ich, wirklich jeden Pass bei sich sehen wollen. Aber der will unbedingt den Ball haben, will unbedingt was damit machen und hat einfach sofort diese ganze Offensive, der wieder Leben eingehaucht. Und das war ja wirklich jetzt diese Wochen und Monate, die ja gefehlt hat, immer wieder das Problem, dass man einfach das Gefühl hatte, ohne ihn und vielleicht dann eben auch ohne Raum fehlt einfach diese Kreativität vorne, fehlen vielleicht auch diese Zuspieler für Openda, der in die Tiefe geschickt wird, für Šeško, der dann auch von Flanken bedient werden kann. Und das hat man einfach gesehen. Das war eine andere Mannschaft auf dem Feld, auch wenn die Leipziger teilweise vor der Winterpause noch Spiele gewonnen haben. Aber das war gestern am Sonntag ein ganz anderes Leipzig. Und das ist, glaube ich, vor allem Xavi Simons zuzuschreiben. Muss man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen, wie man besser so einen Ausfall auffangen kann. Weil das war schon sehr krass, wie einfach diese Offensive abgefallen ist. Aber oder ich finde nicht nur die Offensive, die ganze Mannschaft wirkte einfach so ein bisschen leblos im Vergleich zu sonst. Aber jetzt ist, glaube ich, der Spaß in Person von Xavi Simons zurück.
Ja, es ist natürlich immer so die Frage. Du hast natürlich bewusst Unterschiedsspieler in deinen Reihen, die du so nicht 1:1 ersetzen kannst. Das ist ja, keine Ahnung, bei den Bayern mit Harry Kane ähnlich.
Ja.
Klar, man will dann immer die Tiefe schaffen, um solche Spieler ersetzen zu können, aber gleichzeitig kannst du ja mehr oder weniger auch nicht argumentieren, dass du einen ebenbürtigen Ersatz dann immer nur auf der Bank hast als möglichen Backup für später.
Nee, aber das deswegen, meine ich auch gar nicht.
Ja, klar, ich weiß auch, was du meinst. Ich meine nur auch nochmal herausstellen zu wollen, dass einfach solche Ausnahmekönner, das ist dann natürlich für jede Mannschaft schwierig und ja, umso glücklicher sind sie jetzt, wie gesagt, dass er wieder da ist und man hat es wirklich, wie du schon komplett richtig gesagt hast, einfach in allen Mannschaftsteilen gemerkt. Das ist einfach eine andere Dynamik mit ihm zusammen auf dem Platz. Und er ist quasi mehr oder minder bei diesem 4:2 der Match-Winner gewesen. Und damit habe ich mir selber natürlich die perfekte Brücke gebaut zu meinem nächsten Gewinner und nächsten Rückkehrer. Wir sind zurück aus der Winterpause. Meine Spieltagssieger sind Rückkehrer. Wie sollte es anders sein? Dennis Undaf, auch er endlich wieder da für den VfB und er ist der personifizierte Matchwinner, denn er hat das Tor des Tages geschossen gegen Augsburg und ich weiß nicht, als er das Ding gemacht hat, ich habe mich einfach gefreut. Ich mag den Jungen extrem gerne, absoluter Sympathieträger, nicht nur beim VfB, auch in der Nationalmannschaft und es ist so schön zu sehen, dass er wieder da ist. Er hat auch nicht lange gebraucht, 4 Minuten nach seiner Einwechslung hat er das Ding da reingesetzt, war nicht spektakulär, aber im Stile eines Torjägers, da im Nachfassen quasi und damit den Stuttgartern ganz, ganz wichtige 3 Punkte gebracht und im Gegensatz zu seinem Konkurrenten, will ich es mal sagen, in der Nationalmannschaft, um einen kleinen Schwank zu machen, Niklas Füllkrug, der sich wieder leider verletzt hat, kommt er eben auch direkt wieder aus der Verletzungspause zurück und trifft und das freut mich einfach für ihn und freut mich auch für den VfB. Wichtige 3 Punkte in Augsburg und den Anschluss an die Spitzengruppe, an die europäischen Plätze damit gehalten.
Das ist, glaube ich, für mich so der Main Takeaway, dass Stuttgart so ein bisschen die Situation genutzt hat, um da auch wieder oben dran zu kommen. Die Tabellenpositionierung oder Platzierung in der Winterpause war, glaube ich, nicht das, was man sich vorgestellt hat in der Hinrunde, aber jetzt, hält man da oben eben den Anschluss. Wir haben das ja schon öfter gesagt, irgendwie Plätze 4 eigentlich bis 11 oder so sind sehr, sehr nah beieinander. Aber das war auf jeden Fall wichtig für die Stuttgarter. Und dann komme ich einfach schnell zu meinem dritten Sieger. Das ist Markus Krösche, den haben wir ja auch schon öfter gelobt. Aber der konnte am Wochenende nicht nur einen Auswärtssieg bei St. Pauli sich irgendwie anschauen, genießen, sich daran erfreuen, sondern der wird wahrscheinlich bald auch wieder einen Zahlungseingang auf dem Vereinskonto beobachten. Denn da bahnt sich ja der Mamouche-Transfer an nach Man City. Das, denke ich, wird so kommen. Ist einfach für mich ein faszinierender Transfer, wenn er wirklich dann so kommen wird, wie alle kolportieren. Weiß nicht, was sind so deine Takes dazu? Aus welchen Seite ergibt das Sinn und für wen ist das vielleicht nicht so der richtige Schritt?
Ich glaube tatsächlich, dass es für alle Seiten Sinn macht, außer vielleicht für Manchester City. Weil klar, für Markus Krösche, für Eintracht Frankfurt ist das der nächste Wahnsinn. Also auch Mamouche haben sie damals ablösefrei geholt aus Wolfsburg und jetzt plötzlich stehen wieder 80 Millionen im Raum. Also das kannst du ja eigentlich keinem erzählen, was die da Jahr für Jahr fast schon an Millionengewinne machen in Person von Markus Krösche. Also unfassbar, wenn das wirklich genauso durchgeht und auch mit der Summe. Ich glaube ja, sind gerade bei 80 Millionen, die Frankfurt fordert. Vielleicht wird sich da hier und da noch angenähert, aber das sind so die Sphären, in denen man sich gerade befindet. Für Omar Mamouche muss ich auch ganz eindeutig sagen, ist es eine einmalige Chance. Also wenn so ein Verein, wenn so ein Trainer anklopft und dich haben will, kann ich jeden verstehen, in seiner Position, der dann sagt, das will ich wahrnehmen, diese Chance möchte ich versuchen zu nutzen. Ob er dann wirklich da noch den Durchbruch, sage ich mal, schafft und sich da wirklich etablieren kann, da tue ich mich ja schwer. Ich bin ja kein großer Fan von diesen One-Season-Wondern, die dann sofort irgendwie hochgehypt werden und zum nächstgrößeren oder teilweise zum richtig, richtig großen Weltverein wechseln. Ich habe ja schon bei Guirassy meine kritischen Stimmen dagelassen mit dem Dortmund-Transfer. Der spielt eine ordentliche Saison, muss man ja sagen. Aber Mamouche zu Man City nach einer guten, nicht mal Hinserie in der Bundesliga, vielleicht etwas verfrüht. Ich würde es ihm wünschen. Ich finde, das ist ein unglaublich sympathischer Typ, dass er mich Lügen straft und Man City quasi wieder aus der Krise hilft. Da kommen sie ja langsam nach und nach raus. Aber noch sehe ich das nicht ganz und 80 Millionen, wenn es wirklich so weit kommt, Alter, das kannst du doch keinem erzählen. Aber die Summen heutzutage sind im Fußball leider, muss man teilweise schon sagen, einfach nur noch verrückt. Wenn es dann so kommt, ey, Glückwunsch Frankfurt, Glückwunsch Mamouche und naja, mal sehen, wie es wird, ob ich dann irgendwann noch sage, Glückwunsch Man City.
Ja, was bei dieser ganzen Geschichte auch krass ist, also unser Podcast ist ja auch für die Musikreferenzen immer wieder bekannt. Wusstest du, dass Max Giesinger ein Lied über Omar Mamouche geschrieben hat?
Ist mir jetzt gerade nicht bewusst. Kannst du es mir noch mal eben vorsingen? Mhm.
Das ist einer für 80 Millionen. Ja, finde ich krass. Also wusste ich so auch nicht. Da hat sich Max Giesinger dann als Eintracht-Fan geoutet. Aber warum nicht, ne?
Ja, ist doch schön, dass es so schnell auch in der Musikindustrie angekommen ist und man da eben Antworten auch parat hat. Das ist auch ein Zeichen von Qualität.
Absolut. Ja, ganz kurz noch von mir. Also ich glaube auch, dass theoretisch alle Gewinner werden können. Ich sehe aber auch bei allen so ein bisschen das Potenzial, dass man vielleicht nicht ganz so viel aus dem Deal mitnimmt, wie man sich erhofft hat. Am wenigsten natürlich bei den Frankfurtern, die, glaube ich, können auch eine zum Beispiel verpasste Champions-League-Qualifikation verkraften mit diesem Geld. Also wenn man sich überlegt, was die Qualifikation für die Champions League bringt, so 30, 40 Millionen, dann nimmt man lieber mal diese 80 mit, wenn die wirklich so kommen sollten und hat die sicher. Da muss man auch mal sagen, also was aus den Stürmern, die Frankfurt für diese unfassbaren Summen verkauft hat, dann jeweils geworden ist. Also wenn man mit Jovic anfängt, ja, der hat bei Real nichts gebracht, mit Kolo Muani, der jetzt schon wieder zumindest mal unzufrieden ist, vielleicht auf dem Weg aus Paris raus und André Silva, der kommt für die letzten 10 Minuten bei Leipzig rein. Also das ist auch unglaublich, was die aus diesen Stürmern rausholen und wie schnell die dann plötzlich wieder abflacht, diese Formkurve. Muss nicht zwingend heißen, dass der Stürmer nichts kann, das würde ich so gar nicht sagen, sondern mehr einfach, wie gut das Umfeld war und dass vielleicht der Schritt zu groß war und deswegen komme ich dann auch zu Marmoush, der sicher finanziell von so einem Deal krass profitieren wird. Und wer würde dazu Nein sagen? Also ist die Frage, ob seine Aktie im Sommer so hoch ist wie jetzt oder höher. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ist die Frage, ob er sportlich seiner Karriere damit einen Gefallen tut. Aber ich kann es voll verstehen, wenn man trotzdem diesen Schritt geht und darauf dann halt einfach irgendwie hofft. Und Man City, du hast es richtig gesagt, also das ist, glaube ich, einfach die Panik, was da gerade sportlich abging. Jetzt haben sie sich ja so ein bisschen gefangen, aber trotzdem, wenn sie noch irgendwie eine Chance auf die Meisterschaft haben wollen, dann oder zumindest die Champions League sicher haben wollen, dann sollte da jetzt, glaube ich, Geld ausgegeben werden. Es wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen befürchtet, dass man eventuell im Sommer eine Transfersperre bekommen könnte und deswegen wird da jetzt nochmal ein bisschen ausgegeben. Aber das ist natürlich perfekt gelaufen für Frankfurt und für Marmoush, weil so eine verzweifelte und unter Druck stehende englische Topmannschaft sind sehr gute Neuigkeiten für deutsche Sportdirektoren. Von daher Markus Krösche, hochverdienter Sieger.
Absolut.
Dann mache ich weiter mit den Verlierern und mein erster Verlierer ist die Dortmunder Grippewelle, denn die hat es mal so richtig erwischt. Scheiße, der Anton ist da heute zu nah an Dortmund vorbeigefahren mit dem Zug oder wie? Hat sich da so ein Anton aus dem Bahnsteig angehustet, der Anton, den Anton. Ja, das war schon krass. Also man hat ja so ein bisschen geahnt, dass zum Beispiel ein Waldemar Anton schon ausfallen wird. Der war die ganze Woche vor dem Spiel nicht im Training. Und dann kam es Schlag auf Schlag irgendwie vor dem Spiel, Schlotti nicht dabei, Benze Baini, der Innenverteidiger, spielen kann, nicht dabei. Dann ist Emre Can noch ausgefallen, ebenfalls mit Grippe. Also wirklich vier nominellen Innenverteidiger nach dem schon länger verletzten Niklas Süle. Alle weg und dann war es wirklich spannend. Dann habe ich mir auch wirklich aus Interesse sofort die Aufstellung am Freitagabend angeschaut. Wer läuft da jetzt hinten in der Verteidigung auf, vor allem innen? Und dann am Ende waren es Riasson, der gelernte Rechtsverteidiger, plus, wie heißt der, Lührs?
Yannick Lührs, ja.
Yannick Lührs, U23-Spieler von Dortmund. Also, das war krass. Und Kaba, den hatten wir ja auch schon öfter erwähnt, auf links außen. Also, brutale Verteidigung, die da aufgestellt wurde. Und das, ja, ist ihnen dann auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden, würde ich sagen. Denn gerade da so ein bisschen diese Angriffe, die am Anfang kamen, von Leverkusen wegzuverteidigen, ist ihnen einfach nicht gelungen. Und ich finde gerade so diese Flankentore, die dann kamen, Schick zweimal, der Abnehmer, da waren sie vielleicht einfach so einen Schritt zu spät. Und das passiert dir vielleicht nicht mit einem Schlotterbeck oder einem Anton hinten drin. Ist natürlich schwer zu sagen, aber war, glaube ich, kein Zufall. Sonst war das kein schlechtes Spiel der Dortmunder, aber am Ende ging es dann trotzdem mit 2-3 verloren und ich glaube eben diese personelle Besetzung in der Abwehr hat dem auf jeden Fall ein Stück weit beigetragen.
Ja, die erste Heimniederlage für Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison und natürlich bitter für meinen Spieltagstipp. Ich glaube, mit einer richtigen Innenverteidigung wäre der gekommen, aber gut, so ist es halt manchmal. Na klar, es ist so, dass wenn du dann diese Personalsituation so kurz vor dem Spiel hast und mit dieser Aushilfsviererkette gegen eine der besten Offensiven in ganz Europa spielen musst, da musst du dieses Spiel am Ende anders werten. Nichtsdestotrotz fand ich es dann doch auch ein bisschen merkwürdig fast schon, weil du hast es natürlich vollkommen richtig gesagt. Anfangs hat Leverkusen diese zusammengewürfelte Verteidigung von Dortmund da überrannt und gnadenlos die Dinger auch reingehauen. Und da dachte ich schon, okay, das war's. Das wird ein, keine Ahnung, 6-7-1 oder so. Weil ich meine, es waren ja schon 3 Tore nach 20 Minuten. Und dann hat sich Dortmund aber doch irgendwie so ein bisschen gefangen. Hat ja zwischenzeitlich sogar durch Gittens noch den Anschlusstreffer auch gemacht. Ich hätte wirklich damit gerechnet, dass sie sich noch viel, viel mehr fangen. Da muss man dann, finde ich, auch schon noch ein Lob einfach mal aussprechen und sagen, ja, das war dann hinten raus doch noch ganz gut, wenn man so will. Ich finde, wie gesagt, wie ich eben schon angedeutet habe, man darf dieses Spiel jetzt nicht so werten wie ein normales Topspiel gegen Leverkusen, was natürlich bitter ist, weil Dortmund gezeigt hat, dass sie da auch über lange Strecken gut mithalten können und das wäre sicherlich ein unglaublicher Erfolg gewesen, wenn sie zum Beispiel hinten raus noch einen Punkt oder sowas da mitgenommen hätten. So stehst du am Ende mit leeren Händen da und ja, schiebst es natürlich dann auf die Situation in der Verteidigung. Zu Recht auch, kann man da auch definitiv machen. Aber trotzdem finde ich es dann irgendwie auch bitter, weil vielleicht doch noch mehr drin gewesen wäre, trotz dieser Situation. Also, ein merkwürdiges Spiel, hinten raus nochmal irgendwie ganz gut gekämpft. Bitter für Dortmund, dass sie dann daraus irgendwie ja keine Punkte für sich ziehen konnten. Und wer sich sehr, sehr gut auskennt, damit keine Punkte zu ziehen, zu machen, das sind die Bochumer. Mein nächster Spieltagsverlierer. In die Pause gegangen, in die Winterpause mit diesem Erfolgserlebnis gegen Heidenheim, der Sieg. Und jetzt gegen Mainz, du hattest das Spiel eben schon mit Johnny Burkhardt abgedeckt. Ja, ich möchte fast sagen, eigentlich chancenlos bei einem eher mageren Duell. Also jetzt war jetzt nicht der große Glanz. Aber Mainz hat eben gezeigt, sie sind abgezockt, gerade in Person von Johnny Burkhardt, machen dann diese zwei Dinger. Und Bochum fehlt einfach sehr viel. Fehlt einfach die Kreativität nach vorne, die Durchschlagskraft nach vorne. Und auch wenn sie vielleicht die Chance haben, am grünen Tisch zu gewinnen, sind sie hier ganz klarer Verlierer.
Ja, du hast angesprochen am grünen Tisch, aber diese ganze Thematik mit dem grünen Tisch, die wollen wir erst besprechen, wenn sie abgeschlossen ist. Also nicht wundern, dass wir hier heute noch nicht drüber reden. Zu diesem Spiel hast du alles gesagt. Ich fand auch, das war chancenlos und auch man hat Mainz wieder mal angesehen, auch ohne den gesperrten Amiri, dass sie einfach viel reifer sind und viel gefestigter sind als Bochum und deswegen kein groß gefährdeter Sieg beziehungsweise keine großen Chancen für die Bochumer.
Ja, und ähnlich ging es Union Berlin. Klar, ist jetzt natürlich lustig, dass ich genau diese beiden Mannschaften als Verlierer hintereinander habe, aber es geht nicht um diesen Rechtsstreit, es geht um die Spiele vom Wochenende. Denn auch Union Berlin hat verloren unter Neutrainer Steffen Baumgart gegen Heidenheim. Auch dieses Spiel hatten wir eben schon besprochen. Es war, wie ich schon gesagt habe, eigentlich ein 6-Punkte-Spiel. Union hätte einen Riesenschritt da hinten rausmachen können. Wäre ein Traumstart natürlich für Baumgart gewesen. Stattdessen bittere Vorzeichen. In der 37. Minute Tom Rothe mit der roten Karte. Und
holt sich Tom die rote.
Mist, das hätte ich sagen müssen. Ja. Liegen gelassen. Na gut, ne, man kann nicht jeden versenken. Aber klar, dann, wenn du so lange in Unterzahl bist, schon hinten liegst, dann ist es auch einfach verdammt schwer. Also ein unglücklicher Start für Steffen Baumgart bei Union Berlin. Und dementsprechend die Unioner mittendrin im Abstiegskampf. Auch das hatte ich eben schon mal angerissen. Das wird jetzt nicht einfach für Baumgart. Der hat jetzt noch so. Auch die nächsten Spiele finde ich sehr, sehr interessant, weil das sind so Duelle, wo man bei Union schon den Anspruch haben muss, da auf jeden Fall Punkte zu holen gegen Augsburg, gegen Mainz, gegen St. Pauli. Da musst du mindestens zweimal dreifach punkten eigentlich, sagt sich so leicht, denn Union wartet seit, ich glaube, Oktober. Ja, Oktober, Ende Oktober war es das letzte Mal, dass sie gewonnen haben, ein Spiel in der Bundesliga. Und das ist natürlich viel zu wenig. Also jetzt sogar auch die letzten da haben sie nochmal einen Unentschieden gegen Bochum rausgeholt, aber wirklich fast ausschließlich auch verloren. Also die sind richtig, richtig abgerutscht. Und der Start unter Baumgart eben auch misslungen. Dementsprechend wird es richtig düster da momentan.
Ja, hast du perfekt analysiert. Deswegen gehe ich direkt weiter zu einem nächsten abstiegsgefährdeten Team und das sind die Hoffenheimer, die sind mein zweiter Verlierer, denn da läuft es einfach immer noch gar nicht. Sie haben sich zwar im Winter jetzt mit Gift Orban verstärkt, mit dem Stürmer aus Lyon. Ja, was der bringen kann, wird man dann sehen, das kann man jetzt schwer an einem Spiel festmachen, aber man erkennt einfach nicht so richtig, wie die Hoffenheimer konstant erfolgreich sein wollen. Unter Christian, don't call him Christoph Ilzer. Und jetzt eben wieder so ein Spiel gegen Wolfsburg zu Hause 0-1 verloren. Auch finde ich wieder, ich will nicht immer auf ihm rumhacken, dass die Kritik da auf ihn einprasselt. Aber Alexander Prass, der hatte wieder, finde ich, mehrere unglückliche Situationen, hat beim Gegentor bei der Ecke gepennt. Amura, der gefühlt 1,65 ist, gehen lassen, der macht dann ein Kopfballtor, ist dann frei und versenkt den dann auch gut. Aber wenn du da mitgehst, dann setzt er keinen Kopfball. Und später verpasst er aus irgendwie 2 Metern das leere Tor, schießt ihn drüber. Also der mal wieder mit einem ziemlich gebrauchten Tag, aber das ist jetzt gar nicht nur auf ihn festzunageln, sondern die ganze Hoffenheimer Mannschaft war nicht gut genug und man erkennt einfach, und dafür ist er jetzt lang genug da, noch nicht so richtig eben diesen Plan von Christian Ilzer. Und das ist ein großes Problem, denn die Hoffenheimer stehen bei 14 Punkten, sind einen Punkt vor Heidenheim, vor dem Relegationsplatz. Ja, das kann dann mal ganz schnell gehen und deswegen mache ich mir so ein bisschen Sorgen, einfach auch so ein bisschen aus heimatlicher Verbundenheit um die Hoffenheimer, aber ganz ehrlich, also da wurde einfach irgendwie in den letzten Monaten nicht gut gearbeitet und das auch weiterhin meiner Meinung nach.
Ja, es wirkt fast so, als hätten die Hoffenheimer sich nicht nur in Lyon auf dem Transfermarkt bedient, sondern auch in Augsburg, denn die sind ganz schön verstimmt. Dementsprechend wirkt es fast so, als wären sie Giftessende.
Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste, dass es irgendwo da enden wird. Ich dachte, es kommt ein bisschen schneller, um ehrlich zu sein.
Hab die Worte zusammengesetzt, damit ich mich bloß nicht verspreche. Aber naja, keine Ahnung. Wenn man so einen Vornamen hat, ich musste irgendwas machen. Und ich habe mir den schnell zusammengereimt hier.
Und wie gut du das gemacht hast.
Danke. Leute, ne, lasst ganz, ganz viel Liebe da. Folgt uns auf Instagram.
Noch weniger treffsicher als Antons Wortspiele sind die Offensivspieler von St. Pauli. Die sind mein dritter Verlierer. Denn St. Pauli hat ein Problem und das ist einfach, dass sie zu wenig Tore schießen. Die Defensive ist absolut nicht schlecht. Hat mich neulich überrascht, als ich gelesen habe, die haben noch nicht einmal diese Saison mehr als 2 Gegentore kassiert. Gegen gar keine Top-Mannschaft. Also das ist schon sehr ordentlich. 20 Gegentore in 16 Spielen. Damit könntest du eigentlich richtig gut arbeiten. Aber wenn du dann halt nicht mal ein Tor im Schnitt pro Spiel machst, 12 Tore in 16 Spielen, ist das halt viel zu wenig. Und dann hilft dir am Ende auch diese gute, stabile Defensive nichts. In diesem Spiel jetzt gegen Frankfurt, wir haben schon kurz drüber geredet, hat auch noch Johannes Eggestein gefehlt, war erkrankt und deswegen dann auch der Top-Torschütze nicht dabei. Dann wird es natürlich nochmal schwieriger und das ist einfach so ein bisschen das Problem der St. Paulianer in dieser Saison. Also ich würde so sagen, das Bild der Saison dieses Jahr für St. Pauli ist so Jackson Irvine, wie er sich über eine vergebene Großchance fast schon wundert, so über seine eigene. Also es gibt immer so dieses, Irvine hat so eine Chance aus 10 Metern pro Spiel, die er übers Tor schießt und dann immer so, oh, das gibt's doch nicht. Er rauft sich seine wunderschönen Haare und das ist so ein bisschen, beschreibt so ein bisschen die St. Paulianer Saison, finde ich, weil sie einfach sich so ein bisschen um ihre Arbeit, die sie hinten leisten, bringen, weil sie einfach vorne das Tor nicht treffen. Hatten auch jetzt, glaube ich, in der X-Goal-Statistik wieder deutlich mehr als Frankfurt und trotzdem über 2 und trotzdem machen sie kein Tor und dann wird es halt einfach verdammt schwierig und das ist eigentlich schade, weil die St. Paulianer, sie stehen jetzt trotzdem noch nicht ganz unten drin, sind trotzdem noch punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 14 gerade, aber da hätte noch deutlich mehr rausspringen können, wenn man einfach mal die Tore machen würde.
Ja, so ein bisschen das Gegenteil vom anderen Aufsteiger von Holstein Kiel, um dieses Spiel zumindest mal noch so ein bisschen mit reinzubringen gegen Freiburg.
Ja.
Denn die Kieler, die liefern schon hier und da mal ein Spektakel ab. Ist jetzt auch kein Offensivfeuerwerk, auch nur 21 geschossene Tore. Aber Kiel hat eben 41 kassiert. Das ist mehr als doppelt so viel wie ja. St. Pauli. Und Kiel schafft es dann irgendwie immer wieder, jetzt auch wieder gegen Freiburg. Da arbeiten sie sich nochmal zurück hinten raus. Man denkt schon, oh mein Gott, schaffen sie jetzt doch noch das Wunder gefühlt und entführen da einen Punkt aus dem Breisgau. Aber am Ende reicht es dann eben immer nicht bei Kiel. Die kassieren deutlich zu viel. St. Pauli erzielt einfach selber gar keine.
Ja.
Deshalb tun sich die beiden Aufsteiger momentan so schwer. Und ja, St. Pauli, du hast es richtig gesagt, hatte ja seine Erfolgserlebnisse schon, immerhin 4 Saisonsiege. Das ist echt beachtlich und gut. Aber ja, wenn da noch ein paar mehr dazukommen sollen, und das müssen sie, dann brauchen sie definitiv offensiv mehr Durchschlagskraft und mal so ein bisschen sowas wie ein Goalgetter da vorne drin. Und ich will es nicht tun. Ich kann es nicht machen.
Komm, trau dich, sonst mache ich's.
Mein letzter Spieltagsverlierer. Ich kann es nicht sagen, das ist doch scheiße. Okay, ich mach's. Mein letzter Spieltagsverlierer ist Leroy Sané.
Gut gemacht.
Danke. Ja, es ist hart, als Leroy Sané-Fan, der ich nun mal bin.
Echt?
Ja, ich versteck's meist ganz gut, aber ich habe doch was übrig für den Jungen. Und dementsprechend schmerzhaft war jetzt auch leider wieder das Spiel gegen Gladbach, denn Sané war wieder einmal extrem, extrem glücklos, möchte ich es mal sagen, beziehungsweise extrem schwach,
no,
muss man einfach sagen. Komplett abgefallen gegenüber den anderen Bayern-Spielern und bezeichnet natürlich das Ding, was er vom leeren Tor drüber haut, müssen wir nicht drüber reden, das mal ausgeklammert, was ich viel in Anführungsstrichen schlimmer finde für ihn persönlich, sage ich jetzt mal gesprochen, ist, dass die beiden, die reingekommen sind, nämlich Coman und Gnabry, einfach in der viel kürzeren Zeit, die sie hatten, viel, viel mehr Schwung gebracht haben. Coman sowieso, ich bin auch ein riesen Coman-Fan. Wenn der über lange Zeit fit ist, meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar der beste von diesen vier Außenspielern bei den Bayern. Ich liebe seine Dynamik im 1 gegen 1. Also bei ihm sieht es immer so aus, als wenn er, finde ich, im 1 gegen 1 gegen irgendwie, keine Ahnung, gegen A-Jugendspieler oder so spielt, weil er immer so diesen ersten Schritt macht und sofort an 1,5, 2 Meter weg ist. Wahnsinn. Aber gut, ich drifte ab. Leroy Sané hat die Chance, die er wieder auch nicht zu Unrecht bekommen hat. Ich finde, seine Leistungen waren jetzt nicht überragend in den letzten Spielen, aber war bemüht, hat auch immer gute Ansätze gezeigt, dann ja zuletzt auch getroffen, sogar gegen Leipzig, hat mich riesig gefreut, das hatten wir ja alles hier auch thematisiert. Und jetzt war es wieder so ein Spiel, wo wirklich irgendwie gar nichts geglückt ist bei ihm. Und ja, ich kann mir vorstellen, jetzt wie gesagt, wenn Coman und Gnabry, der ja auch wieder zurück ist, da von hinten Druck machen, dass es dann schon wieder eng wird für ihn. Ich bin trotzdem noch der Meinung, das ist einer der besten Unterschiedsspieler der Welt. Der kann jedes Spiel alleine entscheiden. Er muss es nur endlich mal wieder zeigen. Ich würde mich so riesig freuen, das wissen ja inzwischen alle unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube auch immer noch fest daran, dass im Laufe dieser Saison noch das ein oder andere Leroy Sané-Spiel kommen wird und ich dann hier mit dir zusammen darüber reden darf.
Ich freue mich schon sehr drauf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Leroy in einer deiner 3 beziehungsweise 6 Reihen steht bei Siegern und Verlierern, ist ja schon sehr hoch, vor allem bei den Siegern. Deswegen, das wird sicher nochmal passieren.
Ich glaube auch, ja.
Bei diesem Spiel konnte man es tatsächlich nicht machen. Wir haben währenddessen so ein bisschen geschrieben. Und ja, ich habe gesagt, bester Mann für die Gladbacher, aber du hast ihn trotzdem als Spieltagssieger erstmal genannt. Also ja, ich habe ja auch absolut nichts gegen ihn. Ich finde nur einfach, gerade das, du hast auch richtig gesagt, wenn du es dann vergleichst mit den Einwechslern, mit Gnabry und Coman, die haben in ihrer ersten Aktion gefühlt, haben die mehr Gefahr erzeugt, mehr für die Mannschaft gemacht, offensiv, als Sané in dieser ganzen Zeit, die er vorher auf dem Platz stand. Und das ist dann gar nicht Hate, sondern einfach, finde ich, eine sachliche Analyse. Der hat einfach nichts hinbekommen und dann passiert mir das auch einfach viel zu oft, als dass es sein Gehalt und seinen Status rechtfertigt. Ich sehe es genauso wie du, wenn er einen guten Tag hat oder manchmal auch so eine gute Halbsaison, da ist er dann nicht zu stoppen und alles funktioniert. Aber es ist einfach weit, weit weg davon, konstant genug zu sein, um eben diesen Status, den er sowohl monetär als auch vielleicht vom Standing hat, zu gerechtfertigen, meiner Meinung nach. Und da hast du dann halt eben einen Coman, der mit seinem allerersten Dribbling schon diese Flanke schlägt, die dann am Ende zur Entstehung des Elfmeters führt. Also das ist einfach, war irgendwie sehr, sehr klar zu sehen, dieses Spiel, wie da die Unterschiede sind. Ich muss auch sagen, Olise war für mich der beste Spieler am Freitagabend, am Samstagabend. Das war, fand ich, der Einzige, der konstant über seine Spielzeit Top-Niveau hatte. Der hat einfach, bringt da nochmal so ein anderes Element rein. Das finde ich wie so eine Gazelle auf so Carving-Schienen. Der gleitet da so durch die gegnerischen Reihen durch und dann auch diese Sprünge und wie er sich da um die Gegenspieler windet, ist einfach, der sprintet gefühlt nie, aber kommt immer vorbei. Also das dann einfach nochmal so ein anderes Element, was den Bayern sehr gut tut. Und eben diese ganzen Kontraste, die tun, glaube ich, Leroy Sané weh, wenn er dann solche Spiele hat und seine Konkurrenten in Anführungszeichen dann halt eben deutlich mehr auf sich aufmerksam machen können. Hat auch, glaube ich, so ein bisschen das Glück, dass Gnabry gefühlt seit 3 Monaten Scheiße am Schuh hat. Er macht wirklich immer viel und trifft einfach das Tor nicht. Der wäre vielleicht sonst auch noch mal ein bisschen mehr in die Rotation reingerutscht. Aber ja, also für mich einfach Sané sehr, sehr unglücklich mal wieder. Und das jetzt schon längere Zeit in den letzten Wochen und Monaten. Und dann ist er für mich halt auf gar keinen Fall Startelfspieler bei den Bayern. Klar, es war jetzt auch ein bisschen verletzungsbedingt die letzten Wochen, aber das ist nicht gut genug.
Jetzt gerade wird es eng, ja, da muss ich leider mitgehen.
Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir haben die Spieltagssieger und Verlierer haben wir abgehakt. Kehren zu einer Rubrik zurück, die sich nur 2-mal im Jahr bei uns reintraut in die Folge. Denn das ist der Deal der Woche.
Der Deal der Woche.
Und hier geht es darum, dass jeder, während das Transferfenster läuft, jeder von uns einen Spieler pro Woche nennt, einen Transfer pro Woche nennt, den er gut fand oder vielleicht auch schlecht fand, über den er einfach reden möchte. Da kann es theoretisch auch ein Abgang sein, aber ich vermute mal eher einen Zugang. Anton, wen hast du bei dir als Deal der Woche aufgeschrieben?
Ich habe tatsächlich zwischen zweien geschwankt und ich möchte, glaube ich, den zweiten nehmen, weil ich eine Vermutung habe, dass du vielleicht auch an den ersten gedacht hast.
Aha.
Und zwar Riedle Baku, der von Wolfsburg zu RB Leipzig gewechselt ist. Und zwar, um den leider so schwer verletzten Benjamin Henrichs zu ersetzen. Und ich finde das einen genau richtigen Transfer. Der ist perfekt getroffen. Ich bin seit Jahren großer Riedle Baku-Fan und bin immer ein bisschen traurig gewesen, dass er es in Wolfsburg nicht geschafft hat, noch einen nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Und ich glaube, genau diesen Schritt kann er bei Leipzig machen, bei einem Team, was regelmäßig Champions League spielt, was generell auch auf der Außenverteidigerposition eine große Qualität hat. Von den Mitspielern kann er dann auch lernen, kann sich auch an denen mit hochziehen. Man sieht zum Beispiel einen Raum, der hat ja einen Raketenaufstieg damals hingelegt von Fürth, Hoffenheim, Leipzig, zack, Nationalspieler. Und ich glaube, Riedle Baku kann zum einen den Leipzigern helfen, diesen Henrichs-Ausfall zu kompensieren und zum anderen auch für sich selbst da nochmal dann endlich diesen nächsten Schritt gehen. Und ich sehe ihn auch nach wie vor als eine mögliche Option für Julian Nagelsmann, wenn er denn die Leistung konstant zeigen darf. Denn auch jetzt wurde er ja zunächst mal nur eingewechselt. Klar, war jetzt auch noch nicht lange da. Aber er ist noch in einem Alter, wo er definitiv noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt machen kann. Er ist 26 und ich glaube eben, dass es für ihn persönlich, aber auch für Leipzig ein sehr guter Fit ist und dass da noch Positives kommen kann und wir eventuell auch mit Blick auf die Nationalmannschaft da noch einen weiteren Außenverteidiger für demnächst haben. Und davon brauchen wir ja bekanntermaßen immer mal wieder welche.
Ja, finde ich auch einen guten Move auf jeden Fall von eigentlich ja, allen Beteiligten. Wolfsburg hätte ihn vielleicht halten wollen, aber haben eben den Vertrag nicht rechtzeitig verlängert. Das ist ja auch ein wichtiges Detail. Leipzig hat da jetzt quasi günstig zugeschlagen. Der wäre im Sommer ablösefrei gewesen, haben jetzt, glaube ich, 4,5 Millionen gezahlt. Also das ist ja, natürlich definitiv stimmt. Unter Bakus Marktwert und haben dadurch quasi dann auch keine Konkurrenz, ihn im Sommer zu holen. Das war ein guter Move, sehe ich genauso für ihn auch. Ist für Leipzig natürlich ein Top-Kader-Spieler, der jetzt eben erstmal auch ersetzen kann, aber der ihnen auch so ein bisschen Variabilität gibt. Sie haben ja mit Hertruida, mit Klostermann Spieler, die eben rechts hinten spielen können. Baku vielleicht noch mal ein bisschen offensiver. Die Leipziger haben ja jetzt auch schon mit Schienenspielern gespielt zuletzt. Immer mal wieder. Das heißt, auch dafür ist er auf jeden Fall gedacht, könnte vielleicht sogar noch eins weiter vorne spielen. Also cleverer Transfer der Leipziger auf jeden Fall, für ihn vielleicht auch ein ganz guter Schritt, denn wie du gesagt hast, so die Entwicklung in Wolfsburg ist so ein bisschen stagniert eigentlich, wenn nicht sogar zurückgegangen in den letzten Jahren. Hat, finde ich, ganz gut angefangen damals. Der hatte so eine Saison, ich glaube in den Weghorst-Zeiten, da war er richtig gut drauf, aber irgendwie ist da nicht mehr so viel gekommen und manchmal hat man dann das Gefühl, so ein Spieler braucht einfach ein neues Umfeld, so ein bisschen Tapetenwechsel, wie man immer so schön sagt, um vielleicht die Karriere nochmal anzukurbeln. Und wie du richtig auch sagst, er ist ja noch sehr, sehr jung. 26 ist ja sowas von jung. Ich würde sagen, selbst 27 ist noch nicht alt. das war auf jeden Fall ein cleverer Transfer. Ich habe jemand anderen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du genau den meintest. Er ist auf jeden Fall, setzt sich an den Tisch neben Rocco Reitz mit den Spielern mit den coolsten Namen der Bundesliga, denn es ist Budu Tsivtsivadze. Den hast du gedacht?
Es war einer der beiden Heidenheimer, okay. Sag ich's mal so.
Ich will ihn nicht krätzig nehmen, sonst wird hier wieder nur über Bayern geredet.
Apropos Bayern, Rieweiser nehmen.
Nein, Tsivtsivadze für mich ein sehr spannender Transfer von Heidenheim, weil, wie vorhin schon gesagt, er war Top-Torschütze der zweiten Liga mit 12 Toren und stand mit seinen Karlsruhern auf dem zweiten Platz, auf einem direkten Aufstiegsplatz. Deswegen ist er für mich auch so interessant, der Transfer, weil ich nicht gedacht hätte, dass Karlsruhe den ziehen lässt. Also klar, die zweite Liga ist sehr eng, aber ohne den werden die sicher nicht aufsteigen. Da würde ich mich fast schon festlegen. Und dass Heidenheim eben so einen Top-Torjäger der zweiten Liga, der definitiv ihnen auch in der ersten helfen wird, mal eben im Wintertransferfenster holen können überhaupt, finde ich schon spannend. Und dass sie es dann auch machen, dass sie auch so ein bisschen diesen Mut haben, auch so ein bisschen diese Forschheit zu sagen, wir wollen jetzt jemanden, der uns richtig sofort helfen kann. Die Heidenheimer sind ja sonst eher sehr zurückhaltend mit ihren Transfers und so, ja, die werden schon alle dann ihre neue Rolle annehmen und sich quasi in diese Fußstapfen reinentwickeln. Aber das ist jetzt mal wirklich einer, der wirklich ihnen sofort helfen kann, von dem ich viel halte, der echt ein guter Kicker ist und deswegen für mich ein starker, mutiger Transfer. Und wenn es dann nicht klappt mit dem Klassenerhalt, dann wäre es wahrscheinlich eh nichts geworden, aber das ist für mich echt mal ein guter Neuzugang und wie gesagt auch sehr krass und spannend, dass man den überhaupt bekommen konnte jetzt.
Heidenheim gegen Karlsruhe in einer Relegation und Budu Tsivtsivadze wieder zurück in Liga 2. Nee, finde ich auch einen sehr, sehr spannenden und auch guten Transfer für Heidenheim. Definitiv ein interessanter, geiler Kicker. Ich glaube tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass Karlsruhe ihm einfach keine Steine in den Weg legen wollte, so blöd das jetzt mal klingt. Denn auch er, also er ist jetzt 30, hat glaube ich noch nie wirklich hochklassig, sage ich mal, gespielt. War lange halt in Ungarn und sowas, dann vor 2 Jahren ungefähr nach Karlsruhe gekommen und da halt eben tolle Leistungen gezeigt. Und jetzt eben mit 30 Jahren hat er nochmal die Chance, den safen Schritt in die Bundesliga zu machen und ja auch noch international zu spielen. Das finde ich, wird natürlich klar, also aus Karlsruher Fansicht sagt man, wieso geht er jetzt von Karlsruhe zu Heidenheim? Das ist jetzt sportlich auch nicht der größte Sprung, aber ist es dann eben doch, weil es ist vielleicht seine einzige Chance im Leben quasi, in seinem Fußballerleben, in der Conference League nochmal zu spielen und vielleicht sogar in der Bundesliga zu spielen. Klar, Karlsruhe spielt mit ihm, eine tolle Hinserie und hat die Chance aufzusteigen. Aber wir wissen, wie unglaublich eng diese zweite Liga ist. Und Karlsruhe ist trotz dieser tollen Hinserie sicher, wenn dann nur so in den Top 6 oder so auf Aufstiegsaspiranten oder Favoriten. Deswegen kann ich es auch aus seiner Sicht persönlich komplett verstehen. Und ich glaube einfach, dass Karlsruhe dann auch gesagt hat, ey, pass auf, danke und viel Erfolg so ungefähr. Also so kann ich es mir zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht. Das ist klar, in diesem Geschäft ist das vielleicht so ein bisschen diese rosarote Brille, die ich dann immer noch habe. Aber weiß ich nicht. Also das Angebot hat gestimmt. Das macht für den Spieler irgendwo Sinn. Und irgendwie sehe ich, dass das da gut zusammenpasst. Also
ja, du, also da, dass es diese Fälle gibt mit wir legen dir keine Steine in den Weg und wir lassen dich ziehen, du bist ein verdienter Spieler und auch dann eben an dem Punkt in deiner Karriere, dass sowas vielleicht nicht mehr so oft kommt, gibt's meiner Meinung nach absolut. Also und wenn dann aus so einem Umfeld in Karlsruhe, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich kenne halt Zivzi Vaze nicht und ich kann mir halt irgendwie dann nicht vorstellen, dass er sagt, oh ja, geil, Heidenheim, ich muss da jetzt wechseln, ich muss hier jetzt hoch, weil die Chance kriege ich nie wieder.
Ja, okay,
und wenn
klar,
ich nicht wechseln, wenn ich mich nicht wechseln lasse, dann mache ich hier den Stänker und trainiere nicht mehr und mache nur noch Streik. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Also ich denke mir, habe mir da sofort gedacht, das muss doch gegangen sein, dass du sagst, Budu, pass auf, wir stehen auf dem zweiten Platz, ist scheiße eng hier, aber wir spielen gut, lass uns alles tun für den Aufstieg. Und dann schauen wir im Sommer und dann darfst du machen, was du willst. Dann darfst du mit uns aufsteigen. Wenn es nicht klappt, darfst du in die erste Liga wechseln. 100% nimmt den auch jemand im Sommer aus der ersten Liga. So ein Heidenheim, wenn die drin bleiben, hätten auch im Sommer an dem Interesse gehabt. Oder eben ein anderer Aufsteiger oder eins von diesen Teams, die gerade so die Klasse halten. Also der hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung der Bundesliga, meiner Meinung nach. Und dann finde ich es einfach komisch zu sagen, dieser Winterwechsel zu den abstiegsbedrohten Heidenheimern, das jetzt auch kein Verein ist mit absolut Glanz und Glamour, ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sofort ergreifen muss und im Sommer kommt sie nicht mehr wieder. Das kann ich mir einfach in diesem konkreten Szenario nicht vorstellen, auch wenn du generell recht hast.
Aber halt dieser eine Faktor Europa, ne? Also Heidenheim hat diese Saison halt schon gegen Chelsea gespielt.
Ja, okay, aber du kannst es auch, also der kann auch nächstes Jahr nach Dynamo Tiflis wechseln oder so und da auch locker Conference League spielen. Also das finde ich
ist aber nicht so geil wie die Bundesliga. Da spielt sie nicht gegen Bayern zum Beispiel. Ich sag ja nur, ne? Also Zivzi Vaze wird schon auch wissen, wer Bayern, Dortmund, Leverkusen sind.
Wie gesagt, das glaube ich kann er auch, könnte er auch im Sommer, aber ist ja wurscht.
Ja genau, er könnte er im Sommer, aber dann würde er zu einem Bundesligisten wie Heidenheim wechseln, die dann gegen den Abstieg spielen und nicht in Europa sind.
Vielleicht ja Mainz.
Ja nur, ne? Also
spielt
ja, wenn Johnny Burkhardt weg ist, dann holen sie sich einen 31-jährigen Georgi aus der zweiten Liga. Ja, wer weiß. Also deswegen, also ich verstehe komplett, was du meinst und das ist auch richtig, aber ich glaube, also da spielen schon noch solche Sachen mit rein. Und ja, klar, wird Zivzi Vaze jetzt vielleicht nicht sagen, Gott sei Dank, ich dachte schon, Heidenheim fragt nie. Aber es sind eben Chancen, die er so zu 99% nie wieder in seiner Karriere bekommen würde. Weil keine andere deutsche Mannschaft, die europäisch spielt, hat Bedarf an ihm und so hat er eben die Chance, keine Ahnung, Conference League, ja, da sind jetzt nicht mehr so die großen Namen, da müsste Heidenheim schon ein bisschen weiterkommen, um dann vielleicht nochmal Chelsea zu bekommen oder sowas.
Ich sag dir, wie es ist, die spielen jetzt Zwischenrunde gegen Kopenhagen, dann ist Feierabend und dann hat sich das mit Europa.
Dann hat er immerhin zwei europäische Einsätze gehabt
und okay.
Keiner vom aus dem Karlsruhe-Kader sonst hatte welche. Falls doch, Entschuldigung, ich kenne jetzt gerade nicht jede Daten da von den Jungs auswendig. Aber ja, also ich verstehe dich schon, aber es kann halt sein. Und so bist du halt noch mal mindestens mal ein Halbjahr in der Bundesliga. Er hat auch einen sehr langen Vertrag bekommen, muss man sagen. Ich glaube, bis 28 oder so. Das ist ja mit 30 auch nicht unbedingt gang und gäbe. Und hat da noch mal eine sportliche Sicherheit. Sollte Heidenheim die Klasse halten, hat er halt regelmäßig Spiele auf großer Bühne gegen große Vereine. Und spielt dann nächstes Jahr als Füllkrug-Ersatz bei West Ham.
Okay.
Heard it here first, Leute.
Dann alles richtig gemacht. Ich nehme alles zurück.
Na gut, zurücknehmen musst du natürlich gar nichts. Das waren unsere Deals der Woche. Und Wenn ich Woche sage, dann meine ich in diesem Fall ja englische Woche, denn die Bundesliga macht direkt weiter, um aufzuholen mit der zweiten Liga, um dann im Gleichschritt ab nächsten Wochenende weiterzumachen. Und da wollen wir jetzt nochmal ganz genau drauf schauen auf die Spiele am Dienstag und Mittwoch.
Making News.
Wir schreiben die Schlagzeilen des kommenden Spieltags und ich hoffe, ihr da draußen hört diese Folge natürlich schon vor diesen ganzen Spielen. Dann wisst ihr nämlich, auf wen ihr setzen müsst. Und zwar geht es direkt los mit den Making News. Ich lege mal vor und sage, die Mainzer ärgern den Meister. Bo und Bubu Burkhardt schenken der Werkself einen ein. Und ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, holen 3 Punkte in Leverkusen. Ei, ei, ei.
Das wird ja unheimlich bald, was die da machen, die Mainzer. Ja, stark. Ich habe nochmal nach Dortmund geschaut und habe geschrieben, beziehungsweise vorhergesehen, Felsen in der Holsteiner Brandung, BVBs Patchwork-Abwehrkette hält die Null in Kiel.
Oh, das wäre spannend auch, ja.
Ich sag, Lührs, Kaba und ein befreundeter Kumpel vom Bolzplatz machen da hinten die ganze, halten da hinten die Kiste sauber. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, und das mache ich auch so ein bisschen an der Einstellung der Dortmunder jetzt gegen Leverkusen fest. Du hast es vorhin auch schön gesagt, sie haben wirklich sonst eigentlich ein gutes Spiel gemacht und man hatte auch kurz das Gefühl, da geht richtig was, obwohl sie echt, ja, denkbar schlecht gestartet sind. Und so ein bisschen, glaube ich, ist da auch so jetzt so eine Motivation geweckt worden. Jetzt unterstützen wir die Jungs da hinten, denn also die spielen jetzt morgen, also am Dienstag um 18:30 direkt wieder das erste Spiel. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie jemand, der eine ganze Woche mit Grippe flach lag, da jetzt fit werden soll. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich da nicht allzu viel verändert in der Abwehrkette. Und deswegen, glaube ich, gibt es dann auch so ein bisschen die Motivation aus den anderen Mannschaftsteilen heraus. Wir helfen den Jungs jetzt, wir sorgen jetzt dafür, dass die ein Erfolgserlebnis bekommen, auch so ein bisschen nicht irgendwie in diese Kritik irgendwie reingeraten, dass sie jetzt irgendwie, dass der Fokus auf ihnen liegt sozusagen. Ah, diese ganzen Unerfahrenen kosten uns da hinten die Punkte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage der Ehre, in Anführungszeichen. Und deswegen glaube ich, dass sie bei Kiel bestehen können, ist jetzt nicht der ganz große Gegner, aber trotzdem, du hast es vorhin gesagt, die Kieler treffen schon noch ab und zu das Tor und da, glaube ich, wird es eine Steigerung geben, weil man eben auch, glaube ich, viel lernen kann aus diesem Spiel gegen Leverkusen.
Das ist natürlich ein ähnlich riskanter Pick wie von mir gewählt, denn es geht immerhin um ein Auswärtsspiel von Borussia Dortmund.
Ja, stimmt.
Da haben sie natürlich kurz vor Weihnachten ihren ersten Sieg feiern können, aber ansonsten sieht es da immer düster aus in der Fremde bisher. Wäre natürlich eine schöne Schlagzeile für die Schwarz-Gelben und für die Patchwork-Abwehr, fand ich sehr, sehr schön den Begriff. Ich bin gespannt. Also, ich gebe es zu, meine Spieltagstipps am vergangenen Wochenende haben nicht so ganz gezogen. Da war, glaube ich, kaum was Richtiges dabei.
Mach ich's ja morgen besser, mal gucken.
Ja. Hoffentlich. Also viel schlechter geht es fairerweise auch nicht, aber naja, da bin ich sehr gespannt, ob Dortmund bei dir und auch die Mainzer bei mir, ist vielleicht beides gewagt? Du bist fast noch auf der sichereren Seite, würde ich sagen, oder?
Ja, muss man, glaube ich, so sagen. Hast du sonst noch ein Spiel, was interessant wird? Stuttgart gegen Leipzig vielleicht? Die neue Spielfreude der Leipziger und Stuttgart, die auch so ein bisschen besser drauf sind?
Ja, finde ich total schwer einzuschätzen tatsächlich, aber ein Megaspiel, freue ich mich drauf. Und tatsächlich auch Bochum gegen St. Pauli, weil das ist auch eins, was einen ganz, ganz großen Fingerzeig geben kann am Ende. Wenn die Bochumer das gewinnen, dann können sie mit Fug und Recht behaupten, gerade mit diesem Rechtsstreit, der noch offen ist im Rücken, dass sie wirklich wieder dran glauben dürfen, die Klasse zu halten. Und wenn St. Pauli wiederum gewinnt, dann machen die wahrscheinlich wieder einen großen Sprung weg von den direkten Abstiegsplätzen. Also Da ist eine ganze Menge drin. Ansonsten auch Union Augsburg. Also da sind viele Duelle, gerade im Tabellenkeller am Mittwoch, die ich sehr, sehr interessant finde, auch wenn die Namen jetzt nicht so toll sind. Also ich finde sie zumindest interessant, was die Spannung und die Tabellenkonstellation angeht. Und ja, dann natürlich Bayern zu Hause gegen Hoffenheim. Ich glaube, da muss ich Christian Ilzer die Suppe, ne, kann ich auch.
Verilzen.
Verilzen, vergiften.
Oh nee, du.
Nee, also der sollte die auf keinen Fall essen, denn das wäre nicht gut für ihn.
Bars. Hinter Bars gehört Anton für diese Wortspiele, was?
Mist, jetzt, ich würde sagen, was allerdings gut ist, ist diese Folge, die jetzt so langsam zu Ende geht. Und ich habe mich riesig drauf gefreut, endlich wieder im neuen Jahr auch durchstarten zu können. Und mir persönlich hat es wie immer riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Ich hoffe dir auch, Moritz. Und ja, wir hören uns schon ganz, ganz bald wieder mit einer ganzen Menge Fußball, über den es dann zu sprechen gilt. Es ist eine Menge drin. Die Bundesliga läuft wieder heiß. Zweite Liga geht auch bald wieder weiter. Die Premier League in der heißen Phase und auch die Champions League lässt nicht mehr lange auf sich warten. Also, wir sind für euch mit dabei. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Moritz, ich danke dir vielmals und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich habe zu danken, Anton. Du hast es gesagt, die Januar- und Februarwochen sind traditionell ziemlich vollgepackt mit Fußball. Also ich freue mich sehr, sehr drauf, genau wie du. Und wir werden dann versuchen, nächste Woche mal die beiden Spieltage so ein bisschen zu integrieren in die Folge. Also bringt da ein bisschen Zeit mit. Ich freue mich genauso drauf und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Tschüss.